Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Meine Gäste hier im Studio, Margaret Heckel, ist Autorin, Publizistin. 2009 ist ihr Buch erschienen, So regiert die Kanzlerin. Professor Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler, Direktor am Institut für Journalistenausbildung der Passauer Neuen Presse. Gero Neugebauer ist Politikwissenschaftler und bis zu seiner Pensionierung war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität hier in Berlin. Und Alexander Kissler leitet das Ressort-Salon beim Magazin Cicero. Frau Heckel, hat die CDU eigentlich ein Stück weit ihren Kompass verloren? Ist sie, sagen wir es mal so, zu einer anti-autoritär organisierten Selbsterfahrungsgruppe geworden?
Sie meinen, weil da zu viel diskutiert wird inzwischen?
Ja, weil vielleicht
zu viel Dreck geschmissen wird.
Und unter Umständen der Zusammenhalt etwas gelitten hat.
Naja, sagen wir mal so, sie passt sich den Verhältnissen an, die wir im Lande haben. Und die sind einfach zunehmend fragmentiert. Wir haben einfach keine Volkspartei mehr, wie wir sie vor 10, 20 oder gar 30 Jahren hatten. Und bei der CDU wurde das eben sehr stark dadurch verdeckt, dass sie ja die Kanzlerin nach wie vor stellt, aber dass eben solange Angela Merkel beide Ämter hatte, Parteivorsitz und das Kanzleramt, wurde ja sehr wenig diskutiert. Es wurde der Partei dann vorgeworfen. Jetzt sind die Ämter getrennt mit Annegret Kramp-Karrenbauer, ziemlich umstrittene neue Parteichefin. Also brechen die Konflikte offen zutage. Eigentlich eine gute Entwicklung, weil jetzt müsste es eben ausgesucht werden, wohin es gehen wird.
Herr Kissler, ist das vielleicht ein notwendiger Wandlungsprozess der CDU?
Ein notwendiger Wandlungsprozess wird insofern darin bestehen, dass man sich natürlich von Frau Merkel abgrenzen muss. Dass man einen vielleicht auch schmerzhaften Schnitt ziehen muss, einen Strich ziehen muss zur Vorgängerin von Frau Kramp-Karrenbauer. Aber wenn ich das von Ihnen bereits zitierte Motto ernst nehme, Deutschlands starke Mitte, CDU, dann ist es ja entweder ein gespielter Witz oder wir sehen hier zwei Tagen einer kollektiven Selbsthypnose zu, weil die CDU war nie schwächer als jetzt in ihrer Geschichte und ohne eine Aufarbeitung der Ära Merkel und der vielen Themen, die dort liegen gelassen worden sind, wird die CDU nicht gesunden. Problem ist nur, die CDU war immer eigentlich eher eine Macht- und Kanzlermaschine, denn eine Programmpartei und sind allerdings die programmatischen Desiderate so groß angewachsen, dass man um eine Programmdebatte gar nicht herumkommt. 2020 wird es ein neues Grundsatzprogramm geben. Nur als kleinen Vergleich. 1978 habe ich noch mal gelesen, das Ludwigshafener Grundsatzprogramm. Und da war der erste Satz der Präambel, die CDU ist eine Volkspartei. Und die CDU wird sich nun darauf einstellen müssen, weiter zu bestehen, ohne eine Volkspartei zu sein.
Vielleicht schreibst du das trotzdem in die Präambel noch rein, Herr Oberreuter. Die CSU hat es ja in einem knappen Jahr geschafft, von einer relativen Schwäche zu einer relativen Stärke zu kommen. Ist das eine Blaupause für die Schwesterpartei CDU, der man nacheifern sollte?
Schwierig, denn es gibt einen strukturellen Unterschied zwischen der CDU und der CSU. Und das ist der, dass die CSU eigentlich ein in sich geschlossener Landesverband ist, in dem es viel einfacher ist, auch wenn es Konflikte gibt und Divergenzen, letztendlich doch eine tragfähige Führungslinie zu formulieren. Und in der es vielleicht auch etwas einfacher ist, weil die Konkurrenz nicht so von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg reicht, wobei Baden-Württemberg ja sehr problematisch ist. Die Konkurrenz reicht nicht so weit, dass viele Alternativen auftreten. Und wir haben in Bayern jetzt hinter uns die Auseinandersetzung um die Führungskraft gehabt. Die ist erledigt und auf einmal steht ein Mensch, der früher wegen seines Machtwillens sehr umstritten war, konkurrenzlos im Zentrum. Und was macht er? Er macht einen totalen Schwenk der Politik. Er übernimmt die inhaltlichen Aussagen der Grünen, grenzt aber zugleich sich organisatorisch von den Grünen ab und lässt seinen Generalsekretär erklären, das ist eine linksautoritäre Partei, die nur von Verboten lebt. Wir machen grüne Politik, aber wir machen sie vernünftiger. Also es ist eine hochinteressante Entwicklung. Und im Übrigen ist das eigentlich, glaube ich, die Strategie, die letztendlich dazu führen kann, auch in Bayern den Volksparteienstatus noch eine Weile zu verteidigen. Einfach deswegen, weil das Lebensgefühl, Sie haben das angedeutet mit der Pluralisierung der Gesellschaft, aber in dieser Pluralisierung gibt es einen Mainstream, einen zeitgenössischen Mainstream und der hat was mit Natur und Klima zu tun. Und wenn man sich anschaut, dass die CSU bei der letzten Landtagswahl mit 37% mit hohem Wahlkampfwerbungsaufwand mit 37%, 26% der Wahlberechtigten ausgeschöpft hat. Das aber von einer Amateurpartei, der ÖDP, initiierte Artenschutz, Bienenstichschutz, nein, Bienenstich für die CSU ist es eigentlich gewesen, ein Volksbegehren initiiert hat, die haben 18% der Wahlberechtigten ausgeschöpft. Das heißt im Klartext, das war letztendlich der Weckruf, der gezeigt hat, wir können nicht so weitermachen wie bisher.
Aber die Frage war, ist eine Blaupause, aber jetzt habe ich zumindest gelernt, also wenn Annegret Kramp-Karrenbauer die Grünen inhaltlich kopieren soll und sich organisatorisch abgrenzen, das wäre im Moment wahrscheinlich keine besonders gute Idee. Wenn wir gleich nochmal drauf zurückkommen, Herr Neugebauer, was Verzagtheit angeht, da kann die CDU ja einiges von der SPD lernen, im Guten wie im Schlechten. Ist sie da möglicherweise auf einem falschen Weg im Moment?
Nein, ich denke, das ist eher tatsächlich ein Weg, den ihr die gesellschaftliche Entwicklung vorschreibt. Und was die programmatische Seite angeht, würde ich Herrn Kissler noch mal vertiefen und sagen, Deutschlands hohle Mitte wäre das angemessene Motto für den Parteitag. Denn Sie haben darauf hingewiesen, programmatisch Orientierung wird zurzeit nicht angeboten. Parallel zur SPD, sie bietet auch keine langfristige programmatische Analyse an, die möglicherweise dazu dienen könnte, dass man auch erkennen kann, welche Gesellschaftspolitik sie beispielsweise in der Zukunft machen will. Das hat die CDU auch. Personelle Orientierung ist bei der CDU noch fester, würde ich sagen. Da ist die nicht diese Wahl, Urwahl, gut, wenn die ansteht, aber die Wahl zwischen zwei Pärchen, nein, das denke ich, dass die CDU das nicht machen wird. Aber andere Sachen wie zum Beispiel alternative Machtperspektive, was die SPD diskutieren muss, um aus der Leinenhaltung gegenüber der Union rauszukommen, das sieht die Union auch. Denn ich denke, dass einigen in der Union der Angstschweiß ausgebrochen ist, also vor allem in der CDU und CSU nicht so sehr, wenn die merken, in Bremen siegen sie bei der Wahl, kommen aber nicht an die Regierung. In Thüringen deklarieren sie sich als Partei der Mitte, stellen aber auf einmal fest, dass sie gar nicht die Mitte darstellen und dass sie von denen, die sie begehren als Partner, abgewiesen werden. Also das sind schon Orientierungsprobleme, die dazu führen, dass ich sagen kann, beide Parteien, CDU wie SPD, müssen zur Kenntnis nehmen, sie sind keine Volksparteien mehr. Das, was sie lange betrieben haben, nämlich nur schwach konturierte Programme anzubieten, hat dazu geführt, dass sie nicht mehr Orientierung sind, dass sie verloren haben, nach rechts wie nach links zu integrieren. Und insofern ist es wieder ein allgemeiner Ausdruck.
Nun könnten wir ja während der gesamten Sendung auf dem Parteitagsmotto rumtrampeln. Wir können aber auch auf das vom letzten Jahr schauen. Und das hieß ja zusammenführen und dann auseinandergeschrieben zusammenführen. Mhm. Wenn man sich jetzt die letzten 12 Monate ansieht, seit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteivorsitzenden, hat sich AKK da als Parteivorsitzende unter Wert verkauft?
Naja, sie hatte enorme Startschwierigkeiten und eigentlich hat sie die immer noch. Ich vermute, dass sie brutal unterschätzt hat, wie Berlin funktioniert. Sie kommt aus dem Saarland.
Sie ist nicht der erste Parteivorsitzende.
Nicht der erste, nicht, ja. Die, ja, nicht der erste, nicht die erste, genau. In der Tat. Aber das macht schon einen riesen Unterschied, ob sie ein Bundesland, egal ob klein oder groß, gut und erfolgreich regieren, was man ihr definitiv nicht absprechen kann. Das hat sie gemacht, keine Frage. Berlin ist einfach anders. Was aber noch brutal viel anders ist, ist eben die Verhältnisse, die sich so stark gewandelt haben. Dass sie eben in der Partei so viele unterschiedliche Strömungen haben. Und dass wenn sie... Es ist ja wirklich auch ein Dilemma eigentlich. Sie hat ja nur versucht, sich sozusagen den Konservativen wieder zuzuwenden in ihren ersten Schritten. Dass sie dann natürlich genau diejenigen verliert, die sie gewählt haben, ja? Oder dass sie da große Fragezeichen provoziert hat, das ist ein irres Dilemma. Und es zeigt auch, wie unglaublich schwer es ist, diese unterschiedlichen Flügel in welcher Form immer zusammenzubringen.
Das ist ja eigentlich die Aufgabe einer Volkspartei, diesen Spagat hinzukriegen. Und solange dieser Anspruch besteht, muss man das ja wahrscheinlich machen. Man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Niemand wird als Parteivorsitzender geboren.
Nicht unbedingt.
Ja. Oder
man kann auch scheitern an Aufgaben.
Ja, da könnte man auch
ich meine, sie hat natürlich auch, wie soll ich sagen, oftmals auch nach Stimmungslage und Ad-hoc-Modus reagiert, hat sehr, sehr viele handwerkliche Fehler gemacht, die wir jetzt, glaube ich, gar nicht hier alle aufzählen müssen, zwischen Rezo und Internetregulierung und viele anderen Beispielen, Bundeswehr, öffentliche Gelöbnisse etc. pp. Also man hat wirklich den Eindruck, es hat ihr wirklich ein Jahr lang gefehlt an der, ja, ich will mal sagen, intellektuellen und charismatischen Eignung für ein so wichtiges Amt. Und es ist leider Gottes ein Riesenunterschied, ob ich ein Saarland fernab des Schusses mehr oder minder gut, da kann man auch über die Bilanz streiten, regiere, also die finanziellen Daten sind relativ schlecht vom Saarland, oder ob ich auf der Bundesbühne bin, wo ich wissen muss, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und von den inneren wie externen Parteikritikern auch wahrgenommen wird. Letztlich allerdings da stimme ich Ihnen zu. Wir dürfen auch jetzt nicht zu früh das Scherbengericht über Frau Kramp-Karrenbauer aussprechen. Sie ist zäh, sie kann noch lernfähig sein. Und letzten Endes kann natürlich nicht Frau Kramp-Karrenbauer kritisieren, ohne über den programmatischen Scherbenhaufen zu reden, den ihr Frau Merkel hinterlassen hat. Die CDU-Krise, ja, eine Merkel-Krise.
Ja, wenn wir jetzt noch mal auf die letzten 12 Monate von Annegret Kramp-Karrenbauer zurückblicken. Was waren eigentlich die Fehler, die sie da gemacht hat? Es gab ja kaum einen Parteitag, an den ich mich erinnern kann, wo im Vorfeld so viel Zweifel, so viel Kritik an der Parteivorsitzenden, die dazu noch frisch gewählt war, geäußert worden ist.
Also vielleicht darf man erst einmal ein paar strukturelle Dinge sagen, die sie bedrängen und die sie nicht bedacht hat und andere auch nicht. Der Punkt eins ist, dass sie offensichtlich in dieses Amt gegangen ist, in der Erwartung, dass die Übergangszeit zum anderen Amt nicht so lang ist. Und was wir einfach mit ins Kalkül einziehen müssen, ist, dass
das andere Amt.
Ja, genau.
Die SPD hat ja schon signalisiert, sie hat nur Angela Merkel gewählt in dieser
Gruppe. Naja, gut, das ist ja alles recht. Aber die Parteien machen ihre Dinge auch selber. Und die SPD wäre wahrscheinlich wegen diesem Wechsel nicht aus der Koalition geschieden. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben alle prognostiziert, diese Koalition geht jetzt auseinander. Jetzt ist die Situation für beide Parteien so gefährlich, dass sie allein das Überlebens an der Wahlurne wegen im Amt bleiben müssen. Aber der Witz war, dass diese Übergangsphase, die Frau Kramp-Karrenbauer in eine gänzliche, wie soll ich mal sagen, Underdog-Position gebracht hat, zur mit dem Amtsbonus ausgestatteten Kanzlerin, sie sehr erschwert hat. Und deswegen also jeder Fehltritt oder jede halbgute Bemerkung und jede Fehlentscheidung oder jede Fehlkalkulation, wenn ich an diese Riso-Geschichte denke, wer kommt von den Politikern überhaupt mit dem Wechsel des Kommunikationssystems und mit dieser täglichen plebejischen Anwurfmaschine des Netzes zurecht? Das ist einmal der
Aber warum wird sie denn auch noch Verteidigungsministerin?
Naja, aber Moment mal, warum sollte sie davon ausgegangen sein, dass es kürzer als 2 Jahre ist? Wer Angela Merkel kennt, und sie kennen, die beiden kennen sich doch, dem musste doch klar sein, dass die Kanzlerin nicht von sich aus weichen wird.
Also ich habe den Eindruck, und der ist nicht ganz unbegründet, dass das anders angedacht war.
Und zwar wie?
Dass es schneller geht.
Ja, aber
ich kann Ihnen den Zeitpunkt nicht sagen, aber ich kann mich jetzt ja nur berufen auf das eine oder andere Gespräch, das natürlich zwangsläufig der Diskretion unterliegt. Und von daher sage ich, diese Übergangsphase war so lange grundsätzlich nicht angedacht. So,
jetzt geht es ja eigentlich eher in den umgekehrten Fall.
Ich habe einen zweiten strukturellen Punkt noch, nämlich der, dass der Sieg in der Auseinandersetzung mit Merz und anderen so knapp gewesen ist und vielleicht auch nicht so überzeugend, dass es keineswegs eine definitive Entscheidung gewesen ist. Und wir sehen ja nun das ganze Jahr über, dass wann immer Friedrich Merz die Nasenspitze erhebt, Angela Merkel in eine Frau Kramp-Karrenbauer in eine schwierige Situation kommt. Und ständig, sie ist auf der einen Seite begrenzt durch die Kanzlerin. Übrigens, dass die im Amt ist, angesichts der internationalen Entwicklungen, die wir alle beobachten müssen, ist in gewisser Weise ein Segen. Für die innerparteiliche Struktur ist es ein Problem. Und dann kommt noch diese Konkurrenz mit dem Charismatiker Merz dazu, der alles andere als ein Parteifilou oder Täter ist und ein Egozentriker. Das sind Bedingungen, die es der Frau Kramp-Karrenbauer nicht leicht machen, bei all dem, was man ihr, also Herr Kissel hat es ja gesagt, was man ihr also an Schwächen
auch... Der Untertitel ist ja, wie hitzig wird der Parteitag? Ja. Was jetzt Professor Oberreuter da gerade gesagt hat, dass diese ganzen strukturellen Probleme daraus hätte man ja auch etwas anders machen können, liegt aber daran, dass sie eben die Kanzlerin sozusagen noch vor sich hat. Dieser unklare Frontverlauf, ist das auch, was wird da eigentlich oder was wird da auf dem Parteitag passieren? Da ist ja die Frage, man weiß nicht so genau, wer gegen wen und man weiß eigentlich auch nicht genau, wer für was eigentlich da eintritt.
Ich möchte ein drittes Element hinzufügen, Fraktionsvorsitz. Der jetzige Fraktionsvorsitzende ist wesentlich mehr daran interessiert, die Fraktion in die Politik einzubeziehen, als der Vorgänger, der jetzt klingt vielleicht ein bisschen abfällig, ist auch nicht so gemeint. Also als Sancho Panza funktionierte, der das tat, was der Herr machte, auch wenn es ihm möglicherweise nicht sinnfällig erschien. Und jetzt haben wir 3 Akteure. Davon ist eine, Frau Merkel, als Kanzlerin der Partei nun weniger verpflichtet als vorher. Aber gleichzeitig muss sie darauf achten, dass sie die Partei nicht brüskiert, vor allen Dingen Frau Kramp-Karrenbauer. Frau Kramp-Karrenbauer kann nicht dieselbe Position einnehmen wie Frau Merkel als sowohl Vorsitzende als auch Kanzlerin. Ja, und Herr Brinkhaus, dass der aus dem Spiel sein sollte, wenn sich mal personelle Veränderungen angeben würden, das würde ich mal erstmal nicht setzen, vor allen Dingen, weil er auch einen gewissen Ehrgeiz hat. Absolut. Nur, was könnte passieren auf dem Parteitag? Es wird mit Sicherheit das passieren müssen, was Herr Kissel angeschmissen hat, nämlich zu sagen, wohin wollen wir eigentlich mit unserer Politik? Mhm. Wenn Sie beobachten, wie die Personen streiten, dann stelle ich nur fest, dass entweder kommen solche Attribute wie grottenschlecht oder neben Federhandschuhe auf, aber um welche Inhalte wird denn gestritten? Es wird nicht gestritten um wirklich grundlegende Inhalte, die dazu führen können, dass das, was an Beliebigkeit von Frau Merkel verkündet wurde, mal bin ich sozial, mal bin ich liberal, mal bin ich christlich-konservativ, aufgegeben werden würde. Wir haben die Union der liberalen Mitte und die Werteunion, die laut aus- und Außenbezirken rufen, kein institutionelles Gewicht haben, aber natürlich haben die Sympathisanten und sie könnten schon versuchen, Einfluss zu nehmen. Der Streit darf, wenn überhaupt, nicht über Personen gehen. Das würde den Eindruck erzeugen, die Union, die CDU ist nicht handlungsfähig, weil eine nicht geschlossen agierende Führung beim Publikum sofort den Eindruck hervorruft, sie ist nicht handlungsfähig und das auch in die Mitgliedschaft sich nachteilig auswirkt. Die könnten eigentlich nur über Inhalte streiten. Und da muss man der CDU vorwerfen, dass sie möglicherweise nicht gemerkt hat, dass das, was sie diskutiert, nicht das ist, was primär in der Gesellschaft diskutiert wird. Das heißt, sie müsste mal ihre Seismografen in der Gesellschaft aktivieren. Das wären zuerst die Mitglieder, aber auch sonst. Also da sehe ich eher das Problem, dass man sich da streiten könnte. Aber liegen entsprechende Anträge vor?
Ja, es gibt ja einen Antrag, einen Leitantrag der Parteiführung. Da geht es darum, gewissermaßen die soziale Marktwirtschaft nachhaltig zu gestalten. Nachhaltigkeit, Wachstum, Wohlstand ist das überschrieben. Da wird also versucht, das Erhardsche Erbe fruchtbar zu machen. Da ist natürlich auch einerseits sehr viel Zeitgeistiges drin. Einerseits spricht man vom ökonomischen Klima, was Mumpitz ist, also ökonomisches Wetter, wenn schon. Und andererseits spricht man darin, als wäre man eine Oppositionspartei. Steuersenkungen, Bürokratieabbau, Infrastruktur bessern, schnelles Internet etc. pp. Ich glaube, man versucht auf dem Wirtschaftsfeld einen programmatischen Pfeiler einzuschlagen, der auch bitter nötig ist. Aber es wird sehr schwer sein, dann den Spagat zu machen zwischen einer programmgeleiteten Wertedebatte und einer wirklich operationalisierbaren Politik.
Wobei dieser Leitantrag ja eigentlich gar nicht so sehr in der Diskussion steht, wenn es um die inhaltlichen Fragen dieses Parteitags geht. Ich würde aber trotzdem den Vorschlag machen, dass wir anders als bei Koalitionsverhandlungen erst über das Personal und dann über die Sachthemen reden. Ist ja unanständig. Noch eine Frage, diese Unanständigkeit leisten wir uns jetzt einfach mal. Nochmal zu Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja angekündigt hat im vergangenen Dezember, sie konzentriert sich jetzt aufs Parteiamt, aber gesehen hat, dass sie da nicht so richtig durchschlägt, wenn sie nicht auch in der Koalition vertreten ist. Dann, ich nenne es jetzt mal Flucht ins Verteidigungsministerium. War das so eine Art, diese Amtsübernahme, so eine Art Befreiungsschlag für Sie oder ein versuchter Befreiungsschlag?
Es war mit Sicherheit ein versuchter Befreiungsschlag und es hat natürlich auch einige Duftmarken gesetzt, die man erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Also die Auseinandersetzung in der Türkei-Politik mit Heiko Maas, wo letzten Endes Heiko Maas dann in fast allen Feldern die schlechtere Figur gemacht hat, trotz seiner schönen Anzüge. Andererseits ist sie nun natürlich in eine Kabinettsdisziplin eingebunden, wo sie natürlich hier Frau Merkel untertan ist, in Anführungszeichen, und als Parteivorsitzende ist sie gewissermaßen über ihr. Das heißt, sie ist wieder zwischen zwei neuen Herren oder einer Herrin gelandet. Und das ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Ich kann es dennoch verstehen, dass sie es gemacht hat, weil sie dadurch wirklich die Möglichkeit hat, Politik zu gestalten. Und sie hat auch wirklich einige Anregungen gemacht, die Bundeswehr sichtbarer zu machen. Die Erneuerung des Materials hat ja sehr viele Baustellen von Frau von der Leyen übernommen. Also ich würde ihr durchaus zutrauen, sich dort wirklich in die Materie so einzuarbeiten, dass sie am Ende ein gutes Zeugnis als Verteidigungsministerin ausstellen wird. Ich setze hinzu, ein besseres denn als Parteivorsitzende.
Ja, aber es führt natürlich zu neuen Irritationen. Diejenigen, die Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag vor einem Jahr gewählt haben, waren ja diejenigen, die mehr oder weniger wollten, dass die CDU so weitermacht, wie Merkel das angelegt hat. Also eine Modernisierung, eine Öffnung der Partei, sie interessanter zu machen für städtisches Klientel, sie interessanter machen für Frauen. Und alle, die Annegret Kramp-Karrenbauer AKK gewählt haben, haben es genau aus diesen Gründen gemacht. Ja, weil sie dachten, diese ist sozusagen Öffnung der Partei muss weitergeführt werden. Diejenigen, die Herrn Merz gewählt haben, wollten zurück zu einer CDU ante Frau Merkel. Ja, die männliche CDU, die konservative CDU, die in ländlichen Gegenden katholisch sehr stark
Westdeutsch.
Ist. Ja. Also, und zwischen diesen Gruppen ist einfach sehr viel Konträres. Es ist unglaublich schwer, die in welcher Form auch immer zusammenzubekommen. Und als AKK dann gewählt war und angefangen hat, sich auf diesen konservativen Flügel zu bewegen, hat die natürlich enorme Irritationen bei denen ausgelöst, die sie eigentlich gewählt haben. In dem Und jetzt als Verteidigungsministerin ist sie wieder da in die Richtung gegangen. Also sprich, wenn sie das tatsächlich beibehält, dann verliert sie diejenigen, die in dieser sozusagen mittelstädtischen Öffnungsposition drin sind. Die gehen dann zu den Grünen. Eigentlich ein Dilemma, was kaum aufzulösen
ist. Also da hat ein Spagat den anderen gejagt in den letzten 12 Monaten. Da gab es 5 Wahlen für die CDU, wovon 4 ziemlich in die Grütze gingen. Mhm. Nur in Bremen war man zwar nicht an der Regierung beteiligt, aber war zumindest die stärkste Partei geworden. Das war ja auch schon mal etwas in diesem Stadtstaat. Mhm. Wenn man sich das jetzt aber ansieht, kann man wirklich die Parteivorsitzende, die natürlich eine große Verantwortung hat, da allein verantwortlich machen für die Wahlschlappen? Denn interessanterweise haben ja einige der Spitzenkandidaten bei diesen Landtagswahlen am Montag nach der Wahl sofort nach Berlin auf sie gedeutet, nach dem Motto, da liegt unser Problem, wir können ja gar nichts dafür, dass das hier so schlecht abgelaufen ist. Ist das wirklich, geht das wirklich nur mit AKK nach Hause?
Nein, kann man nicht machen. Also es ist ja eine gewisse Replik. Frau Merkel ist, oder die CDU ist 2017 gewählt worden, von Menschen, die gesagt haben, ich wähle nicht die CDU, ich wähle Frau Merkel. Das ist bis zu 50%, hat man dieses Quorum geschätzt. Es wird viel zu viel Wert auf die Person gelegt. Man folgt einer bestimmten Medienlogik und man folgt einer Umfragelogik. Wenn man dann sagt, die Person ist es die, die eigentlich die Partei bekannt macht. Wir vertrauen der Person und die ist sozusagen für uns die Garantie dafür, dass auch der Politik vertraut werden kann, die die Partei macht, die von dieser Person repräsentiert wird. Dann kann man das tun. Aber wenn man sieht, was man selbst nicht tut, Baden-Württemberg haben Sie vorhin erwähnt. Gucken Sie sich an, wie die CDU sich in Baden-Württemberg verhält. Ja? Eine Partei, die jetzt schon zu den permanent Erfolglosen zählt, die aber sich gar nicht scheut, die Bundespartei zu kritisieren, ihren eigenen Anteil aber nicht sieht. Wieso? Wenn man kann sagen, ja, wie manche Leute, die kriegen Medaille, 50 Jahre unfallfrei gefahren, sehen aber nicht die ganzen Unfälle, die sie verursacht haben durch ihre Fahrweise. Und zu dieser Selbstkritik sind viele Teile der Union nicht fähig. Und da ist es gut zu sagen, nee, die ist schuld. Aber zeigen Sie mir doch mal die politische Entscheidung, die Kramp-Karrenbauer gefällt hat, als verantwortlich für die Regierung, dass man sagen kann, wir haben es ihr zu verdanken. Bei der Sozialdemokratie haben wir auch diese Fingerzeige, die große Koalition ist gewesen. Aber wenn man zurückkoppelt und fragt, was ist es gewesen, sieht man, bei 2 Drittel der Wählerinnen und Wähler ist es im Wesentlichen landespolitische Entscheidung gewesen. Schwäche der Führungsperson, keine Ansprache, falsche Themen, also eine ganze Reihe von anderen Dingen.
Einer der Großkritiker dieser Politik überhaupt im Umfeld der Union ist ja Friedrich Merz. Was ist von dem eigentlich zu erwarten? Jetzt zum Beispiel ab morgen auf dem Parteitag. Er hat angekündigt, er wird das Wort ergreifen, aber steckt da noch mehr dahinter?
Er hat angekündigt, das Wort zu ergreifen und eine große Rede zu halten. Darauf sind alle schon in Halb-Acht-Stellung gegangen und jeder hat gedacht, jetzt kommt der tödliche Pfeil für AKK. Und dann hat er 24 Stunden später angekündigt, dass er zwar eine Rede hält, aber eine zahme. Und jetzt sagt er in dieser Auseinandersetzung im Augenblick jeder, der den Mund öffnet, wir müssen über alles Mögliche reden, aber nicht über Personen. Und das heißt im Klartext natürlich, also die sind ja nicht alle bescheuert. Im Klartext heißt das, die Amtsdiskussion, die Kanzlerdiskussion ist eine Diskussion für das Vorfeld der nächsten Bundestagswahl. Es war auch eigentlich nie anders und es wird auch diesmal so sein. Und man muss bei all dem vielleicht auch sehen, dass der persönliche Faktor und auch der parteilich eigenständig gesteuerte programmatische Faktor nicht unbedingt ausschlaggebend ist für das, was wir im Augenblick erleben. Wir erleben nämlich gesellschaftliche Entwicklungen, die auf die Parteien keine Rücksicht nehmen. Und es ist schon immer so gewesen, dass Gesellschaften sich Parteien gestaltet haben und nicht, außer in totalitären Systemen, haben sich Parteien nie Gesellschaften gestaltet. Und das für mich Bedrückendste eigentlich, wenn ich mal dramatisch reden darf, in den letzten Jahren ist, dass die Parteien, die Volksparteien und speziell auch die C-Parteien gedacht haben, die CSU ganz besonders, sie könnten die Gesellschaft nach ihrem Leitbild sozusagen formulieren. Und was wir jetzt erleben, ist in der Tat die Pluralisierung, die berühmte Singularisierung. Die Leute sind individuell, das ist ja die große demokratische Entwicklung, Selbstverständnis, Eigenverantwortung. Organisation von Positionen und Interessen, die ich persönlich wahrnehmen kann. Das ist das Gegenteil des Volksparteienmodells. Und dieses Gegenteil des Volksparteienmodells ist das Parteiensystem der Zukunft. Und ich garantiere Ihnen, dass die CDU Entwicklungen erleben wird im Laufe der nächsten 1,5-2 Jahrzehnte, wie die SPD sich hinter sich hat. Man wird die Werteunion nicht ewig draußen halten können. Übrigens Die größten Schwierigkeiten hat die CDU mit dem Abfall der rechtsorientierten Wähler und nicht mit dem Abfall der liberal orientierten. Man kann die ausgefuchsten Katholiken, die in diese Richtung gehen, man kann den wirtschaftlichen Mittelstand, der sich immer wieder artikuliert. Man wird dies alles auf die Dauer, glaube ich, nicht zusammenhalten können, weil in der Gesellschaft insgesamt und in den anderen Parteien auch diese Differenzierungs- und Segmentierungsprozesse stattfinden. Die SPD-Misere ist im Wesentlichen zurückzuführen auf diese Abspaltungsprozesse von Milieus in andere, deutlicher sich artikulierende oder sich neu formulierende.
Aber Sie beschreiben das
wird die CDU auch
hinter sich regen. Sie beschreiben das korrekt als Wissenschaftler, das stimmt, das sehe ich auch so. Nur haben wir natürlich einen Kollateralschaden. Wir hatten jetzt gerade die Umfrage, dass seit 2015 das Vertrauen sowohl in die Stabilität des Systems als auch in das gute Regierungshandeln kollabiert sind. Also im zweiten Fall von 49 auf 26% sagt man, also wir sind stolz auf die Stabilität der Regierung und das gute Regierung und der Stolz auf, die Stabilität des Systems, ich glaube von 80 auf 50%. Das heißt, wir haben seit 2015, was auch der Beginn der Flüchtlingskrise war, Klammer auf, Klammer zu, ein kollabierendes Vertrauen in unsere staatliche Institution. Und das finde ich schon also auch sehr, sehr bedenkenswert. Und wenn jetzt die Volksparteien einfach sagen, ja, wir können nicht mehr integrieren, wir müssen schauen, dass halt jeder sein eigenes Süppchen macht und irgendwann haben wir 5, 6 und 7 Parteienkoalitionen, dann haben wir auch wirklich einen Abbruch des Vertrauens.
Darf ich zum CDU-Parteitag dem bevorstehenden zurückkehren? Und wir waren doch bei Friedrich Merz gewesen. Hat er denn Chancen als Kanzlerkandidat?
Also,
ich meine nicht, dass er es wird, sondern dass er dann auch zum Kanzler gewählt wird.
Also ein Mann, der so stark polarisiert, das wird enorm schwierig. Aber ehrlich gesagt, ich glaube überhaupt gar nicht, dass die Frage sich stellen wird. Die CDU wird ihn nicht aufstellen. Er wird ja morgen auch nicht irgendwelche großen Rebellionen ausüben. Sie haben es ja beschrieben. In meiner schwäbischen Heimat nennt man sowas, was groß ankündigen, dann zurückziehen, Maulheldentum. Ich sage jetzt nichts weiter.
Das heißt, dann wäre er möglicherweise in 12 Monaten, wenn diese Entscheidung anstünde, dann schon verbrannt.
Naja, er verbrennt sich ja momentan selber mit dieser Art zu agieren. Ja? Also irgendwelche Vokabeln, Sie haben es auch genannt, grottenschlechte Regierung reinzuwerfen, dann wieder so in Schritten zurückzuziehen, dann zu sagen, große Rede, dann doch wieder nicht große Rede. Und ehrlich gesagt, aus Sicht von vieler ist er einfach auch ein Mann der Vergangenheit. Gehen Sie mal in Großstädte, in großstädtische Milieus. Da hat niemand auf Friedrich Merz gewartet. Das ist im Sauerland sicherlich anders und möglicherweise auch in Südbaden oder Nordfriesland oder sonst irgendwo. Aber da, wo sich die Gesellschaft momentan verändert, da wo genau das passiert, über das wir hier reden, da ist es der Mann
von den Bierdeckeln von 2005. Noch eine Frage zur Kanzleramtsinhaberin stellen, würde ich gerne dem bekennenden Merkel-Fan Alexander Kissler stellen.
Ich bin enttarnt.
Sie haben die Kanzlerin, die Politik nicht nur in der Sendung schon scharf kritisiert, aber hat sie nicht auch einen stabilisierenden Faktor im Moment, gerade für die CDU, Stichwort Neuwahlen, dass dieser Übergang dann jetzt zu abrupt käme, dass sie die CDU aus der Existenz der Bundeskanzlerin, von Angela Merkel als Bundeskanzlerin, auch im Moment Vorteile zieht?
Ja, ich würde sagen, wie immer und speziell bei der CDU hat die Macht einen disziplinierenden Faktor. Also wer würde schon sehenden Auges jetzt in eine Wahl gehen, wo man mit 25-27% nach Hause geht, viele Büros müssten geschlossen werden, viele Abgeordnete verlieren ihre Stellen, bei der SPD noch dramatischer. Also Not und Elend hält diese Koalition zusammen. Sie hat insofern für parteiinterne Faktoren, das will ich jetzt gerne mal leicht konzidieren, einen stabilisierenden Faktor, als wir nun Möglichkeiten haben, wirklich zu diskutieren, wofür der Deckel drauf war, der Kanzler und der Identität mit der Parteivorsitzenden. Aber dass wir nun die Nachfolgeregelung angehen müssen, also die CDU sie eingehen muss, ist klar. Und nur ein kleines Kontra dazu. Wir hatten bei Cicero eine Umfrage, welcher Kandidat halten Sie am Erfolgsversprechen oder wünschen Sie sich als Kanzler, hieß es sogar. Und da war Merz mit 56% und einer repressiven Umfrage weit vorne und AKK ganz hinten.
Nicht repressiv.
Doch repräsentativ, nicht repressiv.
Ja, okay. Ja.
Ganz vorne. Also er hat schon seine Anhänger. Gleichwohl kann ich mir nicht vorstellen, dass die CDU ihn aufs Schild hebt. Er hat seine Chance gehabt, eine sehr schwache Rede gehalten. Warum sollte man ihn zu einem Amt tragen, für das er offensichtlich nicht genügend brennt?
Das wird keiner von den beiden, schätze ich. Keiner von den beiden wird es. Es wird entweder Laschet oder es kommt Brinkhaus oder es gibt Söder, ja, der ja nicht einmal bayerischer Ministerpräsident werden wollte und der mit einer unglaublichen Regierungserfahrung von einem Jahr mittlerweile als Kanzlerkandidat gehandelt wird.
Viele Berliner also, Termine hat.
Ja. Haben wir schon mal die Schlussfrage der Phoenix-Runde hier auch noch abgehandelt. Wir wollen ja auch auf Inhalte gehen, jetzt gerade was den Parteitag angeht. Morgen liegen ja eine ganze Reihe von, also nicht nur der Leitantrag, sondern noch andere Sachanträge vor. Unter anderem, es ging um die, wird eine Urwahl eingeführt, das soll offenbar gerichtet gegen AKK. Das Thema Frauenquote, Grundrente soll nochmal in Frage gestellt werden. Auch über Huawei wird diskutiert, ein Thema, das also aus dem digitalen Bereich, das sonst eigentlich kaum den Weg in Parteitage findet. Da hat man jetzt ja gehört, dass möglicherweise auch die Kanzlerin zu einem Kompromiss bereit ist. Wenn Sie sich diese Themen ansehen, was ist das tatsächlich nur immer sozusagen ein sachpolitischer Grund, der vorgeschoben wird, um Personalpolitik oder personelle Machtkämpfe zu klären, oder steckt da mehr dahinter?
Also Parteitage dienen ja eigentlich dazu, der Öffentlichkeit ein Image vorzugaukeln. Die Partei ist geschlossen, handlungsfähig, sie sitzt auf den Themen, die die Zukunft bestimmen und wird keine großen Streitigkeiten machen. Insofern vermute ich mal, dass das Parteitagspräsidium dafür sorgen wird, dass die Behandlung der Anträge sich auf die Inhalte konzentriert und nicht dann jemand anfängt, anhand des Huawei-Antrags beispielsweise das Eindringen von Chinas in die deutsche Innenpolitik zu diskutieren. Oder dass bei dem Antrag über Urwahl, ist der angenommen worden schon von der Antragskommission? Nicht, ist ja auch egal, dass man dann auf einmal sagt, es gibt eine Fraktion, die wird das nicht haben wollen, weil Urwahl permanent Parteispitzen beunruhigt. Das Ergebnis ist nicht kalkulierbar. Mhm. Ja. Und andere werden sagen, ja, da haben die anderen positive Aufmerksamkeit erregt. Also ich denke, wenn die Union sagen will, wir sind handlungsfähig, dann diskutieren die Inhalte und versuchen dadurch klarzumachen, wie sie auf eigenen Politikfeldern, Huawei kann man sagen, welche Strategie für Digitalisierung haben wir da, da deutlich zu machen, sie sind führungsfähig.
Aber es, also wie gesagt, der Urwahlantrag ist ja vielleicht der am ehesten in der Partei nicht überleben könnte. Aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei Huawei bleiben. Da gab es ja plötzlich eine Frontstellung zwischen den Sicherheitsarchitekten in der Partei, also denen der inneren Sicherheit, und auf der anderen Seite den Wirtschaftsliberalen, die sagen, wir können auf diese Technik gar nicht verzichten, sonst haben wir Riesenprobleme bei der wirtschaftlichen Entwicklung, bei der Digitalisierung unserer Wirtschaft, der Industrie 4.0. Das sind ja sonst immer zwei Gruppierungen, die sonst gerade zum Beispiel gegen Angela Merkel zusammengehalten haben. Was steckt da eigentlich dahinter? Was wird da versucht? Angela Merkel hat ja jetzt auch Kompromissbereitschaft gezeigt bei diesem Huawei-Antrag. Ist der damit verpufft? Oder?
Naja, es ist ehrlich gesagt so ein Spezialthema, dass man damit also die Menschen, die dazugucken, eigentlich nicht bekommen kann. Zumal sie das ja weder sie noch ich überhaupt einschätzen können. Also die Gefahr scheint ja zu sein, dass Huawei eben irgendwelche Hintertüren in unsere Mobilkommunikation einbaut und wir dann alle abzuhören sind oder unsere Daten abgesaugt werden können. Das kann weder ich beurteilen noch sonst jemand. Und die Experten, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also ehrlich gesagt, das ist für einen Parteitag ein ganz ein wichtiges, aber ein extrem schwer zu kommunizierendes Thema. Von dem her gesehen, da wird sich, das wird wahrscheinlich dann irgendwann ganz hinten in der Berichterstattung, weil man es ja gar nicht, noch nicht mal irgendwie nach vorne bringen kann.
Also ich fürchte, dass von der Grundrente abgesehen die genannten Themen niemanden in der Öffentlichkeit wirklich interessieren. Mhm. Die Leute haben eigentlich, und das ist ja auch der Hintergrund für die Befunde von Allensbach, die Sie zitiert haben, die Leute haben das Gefühl, dass an den Herausforderungen ihres Lebens vorbei Politik gemacht wird und dass ihnen keine halbwegs gesicherte Zukunft vermittelt wird vom politischen Führungspersonal. Und wir haben ja einen Haufen Herausforderungen, wenn ich allein an die Mobilität und die Inklusionen, die damit verbunden sind. Wir fahren mit dem Elektro-Tretroller in der Gegend rum. Und in Wahrheit fangen wir an, die Autoindustrie mit ihren Arbeitsplätzen, die Maschinenindustrie, alle die Dinge, die uns bisher den wirtschaftlichen Wohlstand bereitgestellt haben, zu destruieren, ohne Alternativen zu haben. Ich habe gerade im Flugzeug gelesen, dass in den süddeutschen Ländern die Arbeitslosenquote im letzten Jahr gestiegen ist und weiter ansteigt, weil dort die bisher wohlstandsgewährleistenden Industrien angesiedelt sind, die wir in eine Krise schlittern lassen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die viele Leute der AfD zutreibt und die Legitimitätszweifel am Funktionieren der Politik hervorrufen. Und darüber sollte man auf diesem Parteitag vielleicht mal reden, als dass man sich in diesen kleinteiligen Stückchen da verkegelt. Das ist ja das Problem, dass warum, schauen Sie mal, wir haben in den 80er Jahren eine Riesenunterstützung des politischen Systems gehabt, als unsere Kollegen alle von der Legitimationskrise des Parteiensystems geschrieben haben, hatten die Volksparteien bei 90% Wahlbeteiligung, 90% Zustimmung. Die Mitgliederzahl war doppelt so hoch wie jetzt. Die Wahlbeteiligung war ein Drittel höher als jetzt. So, und wir haben eine Differenzierung der Lebensstile, eine Differenzierung der ökonomischen Entwicklung, eine Differenzierung der Herausforderungen, die sich beschleunigt. Und auf diese Herausforderungen sollte ein Parteitag programmatisch antworten. Und dann kann man wieder Vertrauen gewinnen, bevor man sich in diesen Details da verheddert.
Aber da sind wir wieder bei AKK und ihrem Team, die den Parteitag vorbereitet haben.
Darf ich mal auf ein Thema noch eingehen, die Grundrente, haben Sie schon gerade genannt. Ja. Da haben ja einige in der CDU ganz feine, unsichtbare Stolperträte am Boden ausgelegt.
Habe ich auch gelesen, ja.
Da soll die Grundrente jetzt dadurch nochmal in Frage gestellt werden, dass es gewährleistet werden muss, dass es einen völlig reibungslosen Informationstransfer zwischen Finanzamt und Rentenversicherung gibt. Bei dem derzeitigen Zustand der deutschen Administration ist das möglicherweise ein frommer Wunsch. Und es muss alles durch eine Börsentransaktionssteuer finanziert werden, die nur auf europäischer Ebene verabschiedet werden darf, vielleicht im Jahr 2030, man weiß es nicht. Also das sind ja eine K.O.-Kriterien für diese Grundrente. Ist das nochmal ein Versuch, sowohl die Parteivorsitzende als auch die Kanzlerin da in Schwierigkeiten zu bringen?
Ja, es ist zunächst mal Versuch, programmatisch Kante zu zeigen, weil man kann ja schon sagen, es ist gewissermaßen die Grundrente.
Man kann das tun, ohne das andere zu lassen.
Richtig, genau. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also Herr Linnemann und Herr Kuban sind ja da als Widerständler, sage ich mal, identifiziert worden, hatten die Mehrheit in der Fraktion gegen sich. Gleichwohl ist diese Grundrente, die dann mehr oder minder doch ohne Bedarfprüfung stattfinden wird, weil eben die technischen Möglichkeiten dafür nicht da sind. Die Rentenversicherung sagt, das kriegen wir gar nicht hin. Herr Scholz hat von sich aus diese Finanztransaktionssteuer ins Spiel gebracht, was auch ein seltsames
nationaler
Ebene, was dennoch ein seltsames Koppelgeschäft ist. Das heißt, diese Grundrente kann man schon als einen kleinen und einen größeren ordnungspolitischen Sündenfall sehen. Und dass wir in der CDU relativ wenig ordoliberal geprägte Wirtschaftspolitiker haben, sieht man daran, wie reibungslos das durchgewunken worden ist. Wenn man vorher diese Kautelen, also diese Fußangeln schon öffentlich macht, dann steuert man in der Regel nicht mehr drüber. Also da wird einige Leute ihren Protest zum Protokoll geben oder ihn auch auf offener Bühne äußern. Die Sache wird durchgehen. Also es wird garantiert nicht dazu führen, dass die Wirtschaftskompetenz zunimmt. Es wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen, ob zu Recht oder zu Unrecht. Wenn wir einen Kompromiss schließen in der Großen Koalition, muss er so ausfallen, dass danach die SPD die Regierung nicht verlässt. Und das ist da auch geschehen.
Ja, dass die Kanzlerin sich das als Erfolg aneignet. Denn ich möchte Herrn Oberreiter an einem Punkt noch vertiefen. Es ist eine Marketingstrategie. Das heißt, ich verkaufe ein Produkt, aber ich mache nicht mehr deutlich, in welchem Zusammenhang steht dieses Produkt. Bei der Grundrente höre ich bei der Sozialdemokratie einen Beitrag zur Sozialpolitik. Aber eigentlich könnten sie es verkaufen als einen Beitrag für eine sozial ausgeglichene Gesellschaft, die stabil ist, ökonomisch effektiver ist als andere. Bei der Union, dieses Zögern ist nicht nur taktisches Spiel. Wir gönnen das nicht in der Grundrente, möglicherweise gegen die Interessen der CDU in Thüringen beim Wahlkampf, sondern sagen, das passt nicht in unser Konzept hinein. Aber das können sie wiederum nicht deutlich machen, weil ja, Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft hin auf die liberaleren, auf mehr Marktfreiheit, würde sagen, nee, sowas können wir uns nicht leisten. Ne?
Ja. Also, Söder hat es verteidigt unter dem Hinweis, dass wir eine soziale Gesellschaft sein sollen. Aber ich finde das ja hochinteressant. Ja. Taktisch ist das, was die Gegner machen, eine Meisterleistung. Die sagen, wir müssen uns an das halten, was in der Koalitionsvereinbarung festgelegt worden ist. Und das, was dort festgelegt worden ist, sind zwei Stolpersteine, die es ganz unwahrscheinlich machen, dass es wirklich funktioniert. Und damit gehen die jetzt in den Parteitag und sagen, ja, wir stimmen zu. So kann Politik auch sein. Ich finde das prima.
Vielleicht ein Aspekt noch, der möglicherweise auch eine Rolle spielt oder eben noch nicht auf diesem Parteitag, Stichwort Frauenquote. Da gab es ja im Vorfeld auch Diskussionen, dass die jetzt auch verbindlich eingeführt wird. Ein Drittel sollte das halt in einem ersten Schritt sein. Jetzt geht das möglicherweise in eine Antragskommission zurück. Und in einem Jahr soll die eine umfassende Parteistrukturreform stattfinden, dann mit einer tatsächlichen Frauenquote. Ist die CDU da auf dem richtigen Weg? Von der CSU siegen lernen, hieß es ja früher immer. Da hätte man jetzt vielleicht ein Beispiel, wie es nicht gleich funktioniert. Ist da die CDU vorsichtig geworden in der Frauenpolitik?
Naja, also wenn die Öffentlichkeit das betrachtet, ja, dann kann man ja nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Eine Frau als Kanzlerin, eine Frau als Parteivorsitzende und dann so wenig Frauen in den gewählten Ämtern, so wenig CDU-Frauen im Parlament, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und man stellt sich jetzt nun ehrlich die Frage, was passiert in dieser Partei überhaupt? Dass die Frauen da überhaupt einen Aufstand machen müssen, um sowas durchzusetzen, ist ja schon... Also man sitzt da und denkt, sind wir jetzt hier, wo 2019, 1983? Also
spiegelt das nicht auch die Mitgliederstruktur
wieder? Ja, eben genau. Ja, und darum geht's ja.
Untergliederungen sagen ja oft, dass sie kaum Frauen finden für bestimmte Ämter.
Ja, ja. Was kommt drauf an, ob man sucht oder nicht sucht und wie man sucht?
Also deren Aussage.
Aber nochmal, als Wählerin, wenn ich mir dieses Schauspiel angucke, da kann ich doch nur abgestoßen sein. Und also es ist eigentlich unverständlich, dass eine Partei oder die CSU hat es ja genauso gemacht im Jahr 2019, wirklich noch solche Diskussionen führt.
Aber auch nicht jede Frau ist ja für die Quote.
Vorsicht, damit keine Märchen ausgestrahlt werden. Die CSU hat Frauenquoten auf allen Ebenen der Parteiorganisation, nur nicht auf der alleruntersten. Und was jetzt beschlossen werden sollte, war eben auch ein Frauenanteil, ein fester auf der Kreisebene. Und da hat es dann diese Riesendiskussion gegeben. Und die war insofern für mich interessant, als dort eine Reihe junger Frauen aufgetreten sind und gesagt haben, wir brauchen keine Frauenquote. Wer was am Hirn hat und sich auch engagieren will, der setzt sich in diesen Männerhaufen sowieso durch. Und, und dann hat es dann also, diese schwierige, im Übrigen muss
so
noch was gesagt werden.
So viele Frauen sind im Parlament in München aber auch nicht
vorhanden,
oder?
Ja, Moment, aber wenn sie sich nicht engagieren, dann, also das muss man differenzieren.
Okay.
Ich will da noch was sagen, die Diskussion in München, die über die Frauenquote geführt worden ist, war im Kern eigentlich eine Diskussion über die Modernisierung der Partei. In dieser Frauendiskussion, wenn einer gesagt hat, wir müssen nicht dem Zeitgeist hinterherlaufen, oder wenn er gesagt hat, wir müssen nicht die Grünen kopieren, da ging es gar nicht um die Frauen, hat der Beifall der Parteitag gejubelt. Und insofern haben sich da mehrere Themen miteinander vermischt.
Ich würde gerne zum Ende der Sendung noch eine Frage stellen, wie es jetzt weitergeht. Dass möglicherweise Markus Söder durch sein Verhalten jetzt vielleicht Annegret Kramp-Karrenbauer auch irgendwie rettet oder stabilisiert in der CDU. Es gibt ja auch wieder verstärkte Kooperation zwischen den beiden Schwesternparteien, wenn man es vor allem mit dem letzten Jahr vergleicht. Kann das dann sein, dass sie sich revanchiert und ihn, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, als möglichen Kanzlerkandidaten dann ausruft, dass es kein Frühstück in Wolfratshausen gibt, sondern in Nürnberg?
Absolut. Also ich habe gestern in einer Zeitung aus München gelesen, und es war die andere, nicht die Süddeutsche, dass es das Gerücht gäbe, es hätte bereits ein Gespräch gegeben zwischen den beiden, wo man eine Absprache getroffen hätte. Das hat natürlich der Generalsekretär sofort dementiert. Ich halte das auch für eigentlich gegenwärtig Unsinn, aber ich halte sowas grundsätzlich für möglich. Ich glaube aber, dass es zunächst einmal ganz andere Gespräche geben wird, bevor es so eins gibt. Ich glaube auch nicht, dass es auf Söder zuläuft, aber wenn es auf ihn zulaufen sollte, irgendwann im Laufe des nächsten eineinhalbsten Jahres, dann eigentlich auf der Basis eines Konsenses von mehreren Leuten in der CDU-Führung, die sagen, wir kommen nicht raus aus diesem Kladderadatsch.
Das heißt, die CDU kann sich nicht erst an der lachende Dritte oder Vierte, weil sich die CDU nicht einigen kann.
Ja, oder der halbweinende
Kompromisskandidat. Ist klar, Frau Kramp-Karrenbauer wird nicht selber in den Wahlkampf gehen, wenn sich vorhin noch Umfragewert hat von 5-10%.
Und Sie sehen, wie schnell Sympathien verschwinden. Herr Spahn erst unterstützt Junge Union, Mittelstand und dann auf einmal nicht mehr, weil Herr Merz...
Das könnte ja auch einer von den Nutznießern noch sein. Da sind wir in 12 Monaten, da werden wir ganz bestimmt dieses Thema wieder aufnehmen, zum nächsten CDU-Parteitag vielleicht noch etwas schlauer. Ich bedanke mich. Vielen Dank dafür, dass Sie da waren. Der CDU-Parteitag, der seine Schatten da vorauswirft. Liebe Zuschauer, es folgt Phoenix der Tag und dort wirft der CDU-Parteitag seine Schatten voraus. Er beginnt ja morgen mit Aktuellem aus Leipzig, Michael Krohns moderiert. Morgen kann der Zustand der CDU live besichtigt werden. Phoenix sendet ab 10.30 Uhr aus Leipzig und was immer dort auch passiert, bei uns erfahren Sie es als erstes. Bleiben Sie bei Phoenix.